Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Sie rührt kräftig die Werbetrommel, Ursula von der Leyen, in den Fraktionen des EU-Parlaments, denn deren Abgeordnete sollen nächste Woche darüber abstimmen, ob sie Kommissionspräsidentin werden kann oder nicht. Und es könnte eng für sie werden, gerade erklären die Grünen, sie wollen gegen von der Leyen stimmen. Die Bundesregierung verspricht die Förderung strukturschwacher Regionen. Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup. Und in der AfD tobt offen ein heftiger Kampf um die Macht. In Brüssel ist sie geboren und nach Brüssel möchte sie nun auch wieder zurückkehren als Präsidentin der Europäischen Kommission. So wollen es zumindest die Staats- und Regierungschefs der EU für Ursula von der Leyen. Doch welche Zukunft sie für Europa sieht, welche Ideen sie hat, das weiß in Brüssel niemand so recht. Familienministerin war sie, Arbeitsministerin, Verteidigungsministerin und als solche auch immer wieder auf europäischer Ebene unterwegs, aber nun mal bloß als nationale Fachministerin, ohne jene große Vision für den Kontinent, die nun alle von ihr erwarten. Und egal wie gut ihre Ideen sind, die sie vorstellt, präsentiert, entwickelt. Sie stößt auf erhebliche Widerstände. Ist sie doch die Kandidatin des Rates, nicht des Parlaments. Ein Affront für viele Abgeordnete, die in den Fraktionen gestern und heute bohrende Fragen gestellt haben. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Mehrfach hat Ursula von der Leyen diesen Satz vor den Abgeordneten wiederholt.
I know that of course it was a bumpy start we had together. I'm absolutely aware of that. I cannot heal the past, it is a fact.
Ein holpriger Start, dessen sei sie sich bewusst, doch die Vergangenheit könne sie nicht rückgängig machen. Den Blick will die mögliche künftige Kommissionspräsidentin also auf die Gegenwart richten, wo sie einen Spagat machen muss, der eigentlich nur schwer zu machen ist. Die Erwartungen mehrerer Fraktionen zu erfüllen, so dass das EU-Parlament letztlich mindestens einfacher Mehrheit Ja zu Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin sagt. Nach einem Treffen mit den Rechtskonservativen am Dienstag stellte sich die CDU-Politikerin unter anderem den Grünen und umwarb sie mit dem Versprechen:
Topic number one is climate and how we reach our climate goals.
Klimaschutz als Nummer 1 Thema. Von der Leyen zeigte sich offen, den Emissionshandel unter anderem um den Flugverkehr zu erweitern. Am Ziel der jetzigen EU-Kommission, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, will sie festhalten. Genützt hat es offenbar nichts. Die Grünen wollen gegen Ursula von der Leyen stimmen, teilte der Europaabgeordnete Sven Giegold mit. Die Grünen hätten sich mehr beim Klimaschutz erhofft. Außerdem habe es verstörende Signale beim Thema Schutz des Rechtsstaates gegeben.
Not answering a question is also answering a question. I'm sorry to say that.
Sagte die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke. Daneben hatte von der Leyen noch mit den europäischen Sozialdemokraten gesprochen. Deren Prioritäten: faires Steuersystem, sozialeres Europa, Migrationspolitik, Geschlechtergerechtigkeit, Kampf gegen den Klimawandel. Von der Leyen versprach unter anderem, sich für einen Mindestlohn in den Mitgliedstaaten stark zu machen. Nach dem Austausch fiel die Antwort der S&D-Fraktionschefin Iratxe Garcia eher karg aus.
Our group will be discussed again. Our vote.
Die Sozialdemokraten erwarten noch präzisere Antworten von der Kandidatin. Als ihr vehementester Gegner positionieren sich bislang die 16 deutschen Abgeordneten. Nach dem Treffen mit von der Leyen zeigen die Daumen bei denen weiter nach unten. Jens Geier, Chef der SPD-Abgeordneten im Europaparlament, auf die Frage, wie es um den Zuspruch für die CDU-Politikerin steht.
Ich glaube, der ist heute eher geschrumpft. Also ich hätte den vorher bei etwa 55-45 gesehen zu ihrem Vorteil. Ich glaube, der ist kleiner geworden.
Jens Geier begründete das mit ungenügenden Antworten zu Fragen mancher Abgeordneter, unter anderem dazu, wie die EU demokratischer werden soll und die Rechtsstaatlichkeit besser durchgesetzt werden kann, zum Beispiel in Ungarn und Polen. Beides Themen, die auch den Liberalen der Renew Europe-Fraktion wichtig waren. Sie postulierten unter anderem einen Mechanismus, mit dem der Zustand der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Staaten geprüft wird und der bei Mängeln Strafen auslöst. Unzufriedene Gesichter bei manchen Liberalen, als von der Leyen betont, wie gut der Europäische Gerichtshof die Rechtsstaatlichkeit bisher durchsetze. Hier habe man sich offenbar mehr erhofft. Skepsis bei den Liberalen auch, ob es von der Leyen ernst meint damit, der bisherigen EU-Wettbewerbskommissarin, der dänischen Liberalen Margrethe Vestager, eine gleichberechtigte Rolle in der Kommission als Vize neben dem Sozialdemokraten Frans Timmermans zuzusichern.
Heute hat sie, glaube ich, eher Herzen verloren, insbesondere aufgrund ihrer sehr schwammigen Aussagen zu Margrethe Vestager.
Sagte die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer. Von der Leyen will außerdem eine Kommission nominieren, die zur Hälfte aus Frauen und Männern besteht. Positionen des EU-Parlaments, die von einer absoluten Mehrheit getragen werden, soll die EU-Kommission zügig diskutieren und in Initiativen übersetzen. Das wäre eine Art indirektes Initiativrecht also, und das soll die EU demokratischer machen. Denn bisher hat nur die EU-Kommission das Recht, Gesetze auf den Weg zu bringen. Noch hat von der Leyen etwas Zeit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Parlament will frühestens kommende Woche über sie abstimmen. Als nächstes wird von der Leyen mit der linken Fraktion sprechen.
Sie sind groß, die Unterschiede in Deutschland bei den Lebensverhältnissen im Land. Dabei geht es um Arbeit, um Löhne, um Schulen und Kitas, um Internet- und Bahnanschluss, um die Frage, wie weit ich zum nächsten Arzt fahren muss, zum Geldautomaten, zur Post, zum Supermarkt. Es gibt viele Faktoren und dabei eben große Unterschiede, die die Wissenschaftler der Politik längst bescheinigen. Dabei reden wir nicht bloß über ein West-Ost-Gefälle wie in den vergangenen Jahrzehnten und auch nicht über ein pauschales zwischen Stadt und Land. Die Herausforderungen sind vielschichtig und die notwendigen Antworten auch. Einzig, die entsprechende Kommission von Bund, Ländern und Gemeinden konnte sich nicht auf gemeinsame Antworten einigen. Die des Bundes wurden heute in Berlin vorgestellt und Gudula Geuter hat zugehört.
Mehr als 50 Karten zeigt der neue Deutschland-Atlas von Baulandpreisen zu Demografie, von Steuereinnahmen bis Beschäftigung, Kita oder Arztversorgung. Die meisten Karten zeigen, die Unterschiede sind groß und manche Gegenden sind regelrecht abgehängt. Vielfalt solle erhalten bleiben, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer, aber jeder solle da wohnen können, wo er wolle. Er, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Familienministerin Franziska Giffey sind sich einig, es bleibt viel zu tun. Was zu tun ist, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu fördern, hatte eigentlich eine Kommission aus Vertretern von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenvereinigungen erarbeiten sollen. 9 Monate lang hatten sie getagt, Arbeitsgruppen hatten unterschiedlich konkrete Zwischenergebnisse vorgelegt. Die gemeinsame Empfehlung aber blieb mangels Einigung aus. Und so waren es nur die 3 Minister, die die Sicht des Bundes präsentierten. Von vornherein war dabei klar, gefördert werden soll nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf. Immer noch, so betonte die SPD-Politikerin Franziska Giffey, sei in vielen der Karten die frühere deutsch-deutsche Grenze erkennbar.
Dann ist eben immer noch auch aktuell diese Frage, wie gleichen wir die Unterschiede in Ost und West aus? Ja. Aber wie schaffen wir es eigentlich auch, dass wir berücksichtigen und sehen und unser Fördersystem daran ausrichten, dass wir eben auch im Westen des Landes strukturschwache Regionen haben, die Förderung und Unterstützung brauchen?
12 Punkte hat das Bundeskabinett auf Vorschlag der 3 Minister heute beschlossen. So soll sich die Wirtschaftsförderung, so betonte der Heimatminister Seehofer, in Zukunft auch an demografischen Faktoren orientieren. Es gelte:
Gebiete, bei denen große Bevölkerungsabwanderung stattgefunden hat oder stattfindet oder die in der Altersstruktur überaltert sind, eben mit einer besseren Wirtschaftsförderung zu bedenken, um Unternehmen auch anzureizen, dort zu investieren, wo wir es uns strukturpolitisch wünschen.
Die Förderung für Agrar- und Küstenschutz soll breiter ausgelegt werden, so soll etwa auch die Sanierung eines Dorfkerns möglich sein. Als Ministerin für den ländlichen Raum stellte die CDU-Politikerin Julia Klöckner den Plan vor,
finanzschwache Kommunen nicht mehr mit 65%, sondern mit bis zu 90% zu unterstützen. Das heißt nicht Gießkanne.
Eine Infrastrukturgesellschaft soll dafür sorgen, dass Mobilfunk auch da funktioniert, wo es für private Unternehmen nicht profitabel ist. Details bleiben offen. Im Streit bleibt der Umgang mit Altschulden, unter denen vor allem einzelne Kommunen im Westen leiden. Seehofer trat dem Eindruck entgegen, der Bund wolle hier nun einspringen, er sei bereit, in Verhandlungen zu treten. Bei allen 12 Punkten gehe es ohnehin um strukturelle Pläne, so Seehofer, nicht um Eurobeträge.
Wir haben entschieden, dass diese Querschnittsaufgabe von jedem Ressortminister innerhalb des Finanzrahmens umgesetzt wird, den der jährliche Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung ergeben.
Unter anderem das ist es, was die Grünen kritisieren.
Es gibt keine zusätzlichen Finanzmittel. Es gibt überhaupt keine Klarheit in den Programmen. Das Prinzip Gießkannenförderung ist nicht überwunden,
beklagte Britta Hasselmann, die außerdem darauf hinwies, dass viele der 12 Punkte ohnehin schon Regierungsprogramm seien und dass offenbar nicht alle Länder mitziehen. Tatsächlich warnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einer Umverteilung zu Lasten starker Regionen. Erst soll nun eine Staatssekretärsrunde die Pläne des Bundes ausarbeiten. Dann wollen die Minister noch einmal mit Ländern und Kommunen verhandeln.
Der Bericht von Gudula Geuter. Und am Abend habe ich über die Förderung strukturschwacher Regionen mit Heinz-Josef Bontrup gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Westfälischen Hochschule in Recklinghausen. Und ich habe ihn gefragt, ob er Recklinghausen und das Ruhrgebiet drumherum heute als strukturschwache Region bezeichnen würde.
Also das Ruhrgebiet hat sicherlich in den letzten Jahren massiv gelitten. Der Strukturwandel ist in vielen Städten des Ruhrgebiets, so muss man es, glaube ich, formulieren, nicht richtig gelungen. Ich denke da auch an Recklinghausen, ich denke auch an Gelsenkirchen, da wo meine Hochschule zu Hause ist. Da kann man sicherlich sagen, da ist einiges im Argen. Da ist der Strukturwandel, der bitter notwendig ist, der ist nicht so richtig gelungen.
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Wenn man das genau wüsste, dann könnte man das ja schnell abstellen. Aber so einfach ist das eben nicht. Wir haben insgesamt in Deutschland ja viele abgehängte Regionen. Wir haben viele abgehängte Städte. Das gilt auch nicht nur für Ostdeutschland, obwohl da ja viel nach der Wende auch investiert worden ist. Wir haben das genauso in den alten Bundesländern. Dort gibt es auch mittlerweile verarmte Regionen, so muss man wohl sagen. Und ich habe da auch eine einfache Erklärung für. Wir haben zu lange dem neoliberalen Paradigma, sind wir aufgesessen, obwohl ich immer dagegen gehalten habe. Der Markt regelt alles, lass den Markt mal nur machen. Der Staat ist was ganz Böses, der Staat soll nicht intervenieren. So, dann bekommt man am Ende solche Ergebnisse. Das sind Marktergebnisse, die wir jetzt haben. Und ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, wenn das auf Malpolitik erkennt. Viele Wissenschaftler haben das schon seit langem gesagt und dazu gehöre ich auch.
Erkennen Sie denn nach den Äußerungen der Bundesminister heute tatsächlich ein Umdenken in der Strukturförderung, weg auch vom reinen Aufbau Ost?
Also wenn der Innenminister Seehofer da sagt, wir haben hier keine Milliarden jetzt versprochen, dann zeigt das, dass das alles nur Lippenbekenntnisse sind. Die Milliarden sind notwendig, die müssen investiert werden und die werden aus der privaten Wirtschaft heraus nicht kommen. Ein Unternehmen geht nun mal da nicht hin, wo keine Profitrate sozusagen lockt. Das ist völlig klar, das ist eine naive Vorstellung der Bundesregierung, dass man hier auf Appelle setzen kann. Nein.
Aber ist es vielleicht genauso naiv auch zu sagen, dass die Politik dann so viel Geld in die Hand nehmen könnte, um da wirklich tatkräftig gegenzusteuern?
Ja, das muss der Staat machen, sonst sind das Lippenbekenntnisse. Das kann ich nur noch mal ganz dick unterstreichen. So, und da frage ich mich allerdings vor dem Hintergrund, wie wir Politik machen mittlerweile. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Politik restringiert sich selbst über die Schuldenbremse. Der Staat ist ja quasi handlungsunfähig. Er kann ja gar nicht mehr ausgeben. Er kann sich nicht mehr verschulden, obwohl das heute in jedem, ich hätte fast gesagt, in jedem Lehrbuch, in jedem drittklassigen Lehrbuch steht, dass der Staat nun mal in die Märkte intervenieren muss, dass der Staat nicht nur Rahmenbedingungen setzen kann. Das reicht einfach vorne und hinten nicht aus. Und das sehen wir auch insgesamt an der Wirtschaftspolitik, die Geldpolitik, die EZB macht eine richtige Geldpolitik. Sie hat das Geld verbilligt und trotzdem wird nicht investiert. Der Staat könnte investieren. Wir haben Negativzins und trotzdem tut der Staat es nicht und pocht auf eine Schuldenbremse. Insofern bleibe ich dabei, das, was da heute vorgestellt worden ist in Berlin, das sind Lippenbekenntnisse.
Hinter der Schuldenbremse steckt ja auch die Idee, unseren Kindern nicht noch mehr Schulden zu hinterlassen, also eher eine Frage der besseren Verteilung vorhandener Mittel.
Das ist barer ökonomischer Unsinn. Sehen Sie, wenn der Staat heute investiert und das auf Kredit macht, zum Beispiel in Sachen Umwelt, dann sind ja gerade die zukünftigen Generationen die Profiteure. Das heißt, die Verschuldung ist das richtige Instrument, um alle, die heutigen, mitzunehmen und an der Finanzierung dieses Gutes zu beteiligen und auch die zukünftigen.
Müssen wir uns da vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass es weiter eine Art Soli geben wird, einen Soli vielleicht den Menschen in wohlhabenden Regionen zahlen, um Strukturschwachen zu helfen?
Also letztlich ist die Strukturfrage bleibt eine Verteilungsfrage. Wir haben eine völlige Schieflage in der Verteilung in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, aber jetzt sind wir hier in Deutschland beim Einkommen und vor allen Dingen auch beim Vermögen.
Welche Kriterien sollte es denn geben für diese Verteilung?
Wir müssen die Überschussliquidität, die nun mal da ist, anlegen. Die Reichen wissen doch gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Sie können es doch gar nicht mehr anlegen. Sie finden keine Verzinsung und jammern dann darüber, weil zu viel umverteilt worden ist von unten nach oben. Die abhängig Beschäftigten, ich habe es ausgerechnet, haben 1,8 Billionen Euro verloren seit der Wiedervereinigung und Einkommen. Das ist zu den Reichen und Vermögenden geflossen. Dann wundern Sie sich, dass da Regionen absterben. Das ist doch völlig klar, das ist doch nur eine ökonomisch-logische Folge.
Das heißt, Sie wollen Reiche besser oder stärker besteuern, auf die Gefahr hin, dass die dann das Land verlassen?
Ja, dann sollen die das Land verlassen. Die werden das Land nicht verlassen. Das sind alles nur hohle Drohungen, die da ausgesprochen werden, die überhaupt nicht zielführend sind. Nein, wir brauchen in der Tat eine gigantische Umverteilung, nicht nur in Deutschland. Wir brauchen eine völlig andere Steuerpolitik, um dieses Geld sinnvoll, auch um bessere Lebensverhältnisse, um gleiche, so steht es auch in der Verfassung, einigermaßen gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland zu machen. Und wir sehen ja wohl, welche politischen Implikationen das hat, wenn Politik weiter so versagt, wie sie versagt, seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, unter dem neoliberalen Paradigma. Damit muss Schluss gemacht werden, das erwarte ich.
Dann kommen wir nochmal zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen. Unser Plan für Deutschland steht in großen Lettern auf dem Pappschild, das die drei Minister da heute in die Kameras gehalten haben. Gleichwertige Lebensverhältnisse überall, der Untertitel. Am Ende also gleichwertige Lebensverhältnisse in Pirow, in der Prignitz und in Berlin-Mitte mit Zugang zu Krankenhäusern, Internet, Schulen, Arbeitsplätzen, Bussen, Bahnen und so weiter und so fort. Ist das überhaupt realistisch?
Das sind hohle Sprechblasen, das ist eine Sprechblasenpolitik. Da ist nichts hinter. Das verlangt massive Investitionen. Und da frage ich als Ökonom sofort, wenn ich identifiziert habe, das gilt genauso auf der einzelwirtschaftlichen Ebene für jedes Unternehmen, ich muss investieren, dann stellt sich danach sofort die Finanzierungsfrage. Wir brauchen einen Staat, der diese Infrastruktur bereitstellt und der sogar auch öffentliche Beschäftigung schafft. Das wird von selbst nicht kommen. Die private Wirtschaft macht das nicht. Jeder private Unternehmer arbeitet nur nach der Profitfunktion. Der fragt, wenn ich investiere, mache ich damit Profit? Und wie schnell kommt das Geld, das ich für eine Investition ausgebe, wie schnell fließt das zurück? So, und das funktioniert deshalb nicht. Und deshalb haben wir eben leider Regionen in Deutschland, die von Niedergang und von Elend gekennzeichnet
sind. Und genau da sagen Ihre Kollegen vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, dass das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse unrealistisch und falsch sei. Sie schlagen vor, das Geld vor allem in die Städte zu stecken und dann tatsächlich auch Regionen abgehängt zu lassen. Ist das ein realistischer Weg, zumindest für die Jahre, in denen wir jetzt stecken?
Ja, das ist ja eine Bankrotterklärung, was die Kollegen da aussprechen. Ja, es mag sein, ich will das nicht ausschließen, dass wir den Punkt, den Zenit überschritten haben, dass es bereits längst zu spät ist, um diese Förderung wirklich noch flächendeckend zu machen, dass man dann wirklich den ländlichen Raum aufgeben muss, weil man in der Vergangenheit, das kann ich nur noch mal dick unterstreichen, ein völliges Politikversagen, die hat das zu verantworten. Man muss doch mal endlich erkennen, dass dieses Experiment des Neoliberalen völlig gescheitert ist.
Der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup im Deutschlandfunk-Interview. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Alternative für Deutschland spaltet. Schon zwei erwähnenswerte Brüche liegen hinter ihr, mit Parteigründer Bernd Lucke zum Beispiel und Ex-Fraktionschefin Frauke Petri. Beide verließen die Partei, beide suchten eigene Wege, beide eher mäßig erfolgreich dabei. Doch was blieb, war jeweils ein Ruck der restlichen AfD nach rechts. Eine Radikalisierung, die sich bis heute weiter fortsetzt. Da zerlegen sich gerade mehrere Landesvorstände, ob eines Richtungsstreits mit dem sogenannten Flügel rund um den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Jetzt schreiben mehrere AfD-Politiker einen Brief, in dem sie klarstellen, die AfD werde keine Höcke-Partei. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
Machtkampf in der AfD mal wieder. 110 sogenannte gemäßigte Mitglieder haben einen Appell unterzeichnet. Für eine geeinte und starke AfD, wie der Aufruf heißt, und besonders gegen den thüringischen Landeschef Björn Höcke. Zitat: Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Einer der Unterzeichner, der rheinland-pfälzische Landeschef Uwe Junge.
Wir kritisieren mit diesem Aufruf die Aussagen von Björn Höcke, den Führerkult, der da betrieben wird.
Was war passiert? Am Wochenende war der völkisch-nationalistische Flügel mit seinem Chef Björn Höcke zu seinem jährlichen Fest, dem Kyffhäuser-Treffen, zusammengekommen. Bei seiner Rede hatte Höcke den AfD-Bundesvorstand attackiert.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Und angedeutet, er könne möglicherweise selbst für den Bundesvorstand kandidieren. Die Appellunterzeichner werfen ihm nun vor, er habe die innerparteiliche Solidarität verletzt. und spaltende Kritik geäußert. Höcke hatte außerdem das Bayerische Landesschiedsgericht kritisiert. Das hatte nämlich geurteilt, der Flügel stehe in einem Konkurrenzverhältnis zur AfD. Jörg Meuthen und Alexander Gauland, die beiden Bundessprecher, haben den Appell zwar nicht unterzeichnet, aber ihre Unterstützung dafür signalisiert. Das Verhalten beim Kyffhäuser-Treffen ist aber nicht alles. Der stellvertretende Bundessprecher Kai Gottschalk findet,
der Flügel überall da, wo er in dieser Konstellation in Erscheinung getreten ist, hat dafür eine Brandschneise, muss man fast schon sagen, hinterlassen.
In den Landesverbänden, in denen der Flügel nach der Macht greift, rumort es. In Nordrhein-Westfalen ist aktuell der gesamte Vorstand zurückgetreten, außer drei Flügelleuten. In Schleswig-Holstein wurde die Flügelfrau Doris von Sayn-Wittgenstein zur Landesvorsitzenden gewählt, obwohl gegen sie ein Parteiausschlussverfahren läuft, das der Bundesvorstand befürwortet. Heftige Kämpfe gibt es auch in Bayern. Was kann dieser Appell jetzt bewirken?
Na, es ist eine Botschaft, ja, es ist eine Botschaft. Sowas kann man und darf man nicht ignorieren,
sagt Uwe Junge. Kai Gottschalk geht noch weiter.
Der Flügel hat ein Führungsproblem, das muss er selbst separat für sich lösen.
Soll heißen, der Flügel soll sich einen neuen Chef wählen. Das ist allerdings wenig wahrscheinlich. Aufschlussreich ist auch bei diesem Appell, die Inhalte von Höcke und Flügel werden nicht kritisiert. Parteienforscher Oskar Niedermeyer urteilt aber,
also ich glaube, die Gefahr einer Spaltung ist real.
Wohl nicht in den nächsten Wochen vor den Wahlen im Osten, aber Ende des Jahres, wenn beim Parteitag ein neuer Vorstand gewählt wird. Manche in der Partei munkeln, man müsse ab jetzt die Kräfte für die Auseinandersetzung dort mobilisieren.
Kilian Pfeffer aus Berlin. Selten hat ein US-Präsident einen Botschafter in seinem Land so scharf kritisiert wie Donald Trump, gerade den britischen. Nachdem dieser mit klaren, aber eigentlich geheimen Worten seine Regierungsfähigkeit angezweifelt und kritisiert hatte. Der Druck auf Großbritanniens Botschafter in Washington nahm weiter zu. Jetzt ist er zurückgetreten. Aus London, Imke Köhler.
Die Amtszeit von Theresa May als Premierministerin dauert nur noch 2 Wochen. Wahrscheinlich wird sie dem US-Präsidenten nie wieder über den Weg laufen. Insofern war mit Spannung erwartet worden, ob sie heute klare Worte zu Trumps Angriffen gegen sie und den britischen Botschafter in Washington, Kim Darroch, finden würde. Aber dazu kein Wort. Bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus ging May nur mit Bedauern auf den Rücktritt des Botschafters ein und wurde dann grundsätzlich.
Good government depends on public servants.
Gute Regierungsarbeit ist von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst abhängig, die freimütig Auskunft geben. Ich will, dass alle unsere Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass sie das tun können. Und ich hoffe, dass das Parlament über die Bedeutung unserer Werte und Prinzipien nachdenkt, vor allem, wenn diese unter Druck geraten. Kim Darroch hat inzwischen schriftlich erklärt, dass es für ihn unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich sei, seine Arbeit zu tun. Trump hatte Darroch gestern einen bekloppten Botschafter und aufgeblasenen Blödmann genannt, den Großbritannien den Vereinigten Staaten untergeschoben habe. Zudem schloss Trump ihn von Terminen aus. Wer die vertraulichen Berichte des Botschafters durchgestochen und damit die diplomatische Krise zwischen Großbritannien und den USA ausgelöst hat, ist unklar. Darroch hatte die Trump-Regierung in seinen Berichten unter anderem als unfähig und unberechenbar bezeichnet. Für neuen Wirbel sorgt nun die Haltung von Boris Johnson in dieser Angelegenheit. Bei der TV-Debatte gestern Abend zwischen Johnson und Jeremy Hunt, die beide um die Nachfolge von Theresa May in 10 Downing Street kämpfen, hatte Johnson eine direkte Unterstützung von Darroch vermieden. Während Hunt trotz der Trump-Kritik an Darroch festhalten würde, bis der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, drückte sich Johnson um eine klare Ansage.
I will keep him until he's due to retire. Okay. And I think we'd like to know if you would.
Well, I'm not going to be so presumptuous as to.
Dass Johnson sich nicht festlegt und dem britischen Botschafter nicht den Rücken stärkt, sorgt auch bei den Konservativen für Empörung, wie der Abgeordnete Alan Duncan deutlich macht.
What I do know is that Boris Johnson.
Was ich weiß, ist, dass Boris Johnson, ein ehemaliger Außenminister der Premierminister werden will, unseren Top-Diplomaten vor den Bus gestoßen hat. Und es gibt viele Leute hier im Unterhaus, die sehr, sehr wütend sind und finden, dass Johnson damit enorm an Respekt verloren hat.
Johnson reagiert darauf wie üblich. Er lenkt von sich ab und zeigt auf andere. Und so verweist er nur einmal mehr darauf, dass es ein Unding sei, wenn vertrauliche Berichte veröffentlicht würden. Johnson bekommt nun noch einmal Gegenwind und sein Image noch ein paar Kratzer mehr. Aber dass ihm das noch den Weg an die Macht verbauen könnte, glaubt im Augenblick niemand.
Imke Köhler berichtete. Die Zeit ist es 23 Uhr und 34 Minuten. Dreimal in 6 Wochen fiel bei öffentlichen Auftritten von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein starkes Zittern auf, auch heute wieder bei ihrem Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten. Das wirft Fragen auf. David Zions.
Die Sorge um die Gesundheit der Kanzlerin hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Merkel selbst versuchte im Anschluss zu beruhigen.
Mir geht es sehr gut und man muss sich keine Sorgen machen.
Zur Erklärung verwies Merkel auf die erste Zitterattacke Mitte Juni. Diese versuche sie zu verarbeiten. Das sei offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gebe Fortschritte.
Ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht so weit und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin.
Ähnliche Vorfälle hatte es im Juni bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten und während einer Rede des Bundespräsidenten gegeben. Bei der ersten Zitterattacke Mitte Juni war es in Berlin außergewöhnlich heiß. Den Vorfall damals erklärten Merkel und ihr Umfeld mit der großen Hitze und damit, dass die Bundeskanzlerin zu wenig getrunken habe.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mit einem neuen Gesetz, das das Kabinett heute verabschiedet hat, der Digitalisierung des Gesundheitswesens neuen Schub verleihen. Vera Wolfskämpf.
Online-Sprechstunden, Therapie-Apps, digitale Arztbriefe, die medizinische Versorgung soll im digitalen Zeitalter ankommen. Der Patient von morgen brauche weiterhin einen Arzt, so Gesundheitsminister Jens Spahn, aber keinen, der mit Karteikarten arbeitet, sondern einen, der digitale Anwendungen und künstliche Intelligenz nutzt. So sollen Ärzte ab kommendem Jahr Gesundheits-Apps verschreiben können. Die Kosten erstatten die Krankenkassen. Die Apps, zum Beispiel für Diabetiker oder Patienten mit psychischen Erkrankungen, werden wie andere Medizinprodukte geprüft und zugelassen. Über Videosprechstunden dürfen Ärzte künftig online informieren. Und auch die Aufklärung kann direkt stattfinden, nicht mehr vorher schriftlich oder persönlich. Entscheidende Regelungen zur elektronischen Patientenakte sind jedoch aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Ab 2021 kann jeder Patient darin seine Gesundheitsdaten speichern. Vorerst kann er für den jeweiligen Arzt aber nur alle oder keine Informationen freischalten. Da sieht das Bundesjustizministerium Probleme mit dem Datenschutz. Also soll in einem eigenen Gesetz geregelt werden, wie und mit welchen Daten die elektronische Patientenakte gefüllt wird. Das folgt voraussichtlich im Herbst.
Im Streit um den Straßenverkehr zwischen Deutschland und Österreich setzt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf Dialog. Scheuer habe den Tiroler Landeshauptmann und Österreichs Verkehrsminister nach Berlin eingeladen. Tobias Betz.
Überzogene Forderungen, tägliche Zuspitzungen und mediale Überbietung bringen uns nicht weiter, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dem Münchner Merkur. Er wolle nun die Hitze aus der Diskussion nehmen. Wenn es mit Blockaden und Fahrverboten so weitergehe, breche der Tourismus, der Handel und die Logistik ein, warnte er. Das Treffen mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Blatter sowie dem österreichischen Verkehrsminister Andreas Reichert in Berlin könnte Ende Juli stattfinden. Die bayerischen Schulferien, mit denen der Verkehr auf den Straßen Richtung Süden noch einmal drastisch zunehmen dürfte, beginnen am 29. Juli. Tirol will den Verkehr auf seinen Straßen entlasten und hat deswegen Fahrverbote erlassen. Es kommt auch zu Lkw-Blockabfertigungen. Ab Samstag will auch das Bundesland Salzburg Fahrverbote erlassen, die an Wochenenden auf österreichischen Landstraßen gelten sollen. Die Landstraßen werden von Urlaubern gern genutzt, um entweder Staus auf der Autobahn zu umfahren oder aber um sich die Maut zu sparen. Das wiederum belastet die Gemeinden in Autobahnnähe. Die Verbote stoßen in Deutschland und vor allem in Bayern auf scharfe Kritik. Derzeit bereitet deshalb das Bundesverkehrsministerium eine Klage gegen Österreich vor.
Nach seiner empört aufgenommenen Predigt über Missbrauch und Vergebung ist ein katholischer Priester in Münster in den Ruhestand versetzt worden. Detlef Proges.
Dem Priester wird nun jeglicher Dienst in der Kirche verboten. Er dürfe keine Gottesdienste mehr feiern, die Beichte nicht mehr abnehmen oder sonst wie seelsorgerisch tätig werden. Außerdem würden dem Priester die Bezüge gekürzt. Das hat der Bischof von Münster, Felix Genn, heute entschieden und bekannt gegeben. Genn ergänzte, er stehe fassungslos dem gegenüber, er frage sich, ob der Pfarrer überhaupt nichts begriffen habe. Ende Juni hatte der 79-jährige Priester in einer Sonntagspredigt in der Heilig-Geist-Kirche in Münster Vergebung gefordert für Pfarrer, die Kinder sexuell missbraucht haben. Das hatte zu lautstarken Protesten unter den Gottesdienstbesuchern geführt. Der emeritierte Priester hatte sich danach auch im WDR-Fernsehen geäußert. In einem Interview warf der 79-Jährige die Frage auf, warum missbrauchte Kinder immer wieder zu ihren Tätern zurückgekehrt seien. Aus Sicht der Kinder sei der Missbrauch vielleicht gar nicht so tragisch gewesen, folgerte der Pfarrer. Nach dieser öffentlichen Äußerung fühlte sich das Bistum Münster nun gezwungen zu handeln.
Der Streit zwischen der Türkei und den USA um ein russisches Raketensystem spitzt sich zu, Karin Sens.
In den türkischen Medien ist es ein Top-Thema. Diese Woche soll das russische Luftabwehrsystem S-400 in der Türkei ankommen. Präsident Erdogan sagte Anfang der Woche, man solle ihn nicht nach einem Termin fragen. Die Vorbereitungen für den Transport würden aber laufen. Jetzt legte er nach, man werde das System auch nutzen, wenn die Türkei angegriffen werde. Die USA fürchten, dass Rüstungsdaten über das NATO-Mitglied Türkei an Russland fließen könnten und wollen das Geschäft verhindern. Sie haben deshalb nochmal mit Sanktionen gedroht. Aus dem türkischen Außenministerium heißt es, das stünde nicht im Einklang mit dem Inhalt der Gespräche, die Erdogan mit US-Präsident Trump beim G20-Gipfel in Japan Ende Juni geführt hatte. Erdogan war offenbar davon ausgegangen, dass Trump die Sanktionen abwenden werde. Jetzt appellierte ein Sprecher des Außenministeriums an die USA, Diplomatie und Dialog nicht auszuschließen und nicht durch falsche Schritte den Beziehungen zu schaden.
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes müssen Online-Händler wie Amazon für ihre Kunden nicht unbedingt per Telefon erreichbar sein. Klaus Hempel.
Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er meint, dass Amazon seinen Informationspflichten nicht nachkomme. Eine Telefonnummer sei nur schwer zu finden, eine Faxnummer werde gar nicht angegeben. Den Kunden einen Rückrufservice oder einen Internetchat anzubieten sei zu wenig. Doch der Europäische Gerichtshof sieht das anders. Online-Plattformen wie Amazon seien nicht verpflichtet, dem Verbraucher stets eine Telefonnummer zur Verfügung zu stellen. Allerdings müsse der Verbraucher die Möglichkeit haben, mit einem Internethändler schnell in Kontakt treten zu können. Erforderlich sei auch eine verlässliche Kommunikation. Eine bestimmte Art der Kontaktaufnahme, etwa per Telefon, sei nach europäischem Recht aber nicht zwingend vorgeschrieben. Ein Rückrufsystem oder Internetchats seien ausreichend.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse und den hat Konrad Busen für uns.
Manchmal müssen selbst mächtige Notenbanker ein bisschen ermutigt werden. Heute im US-Parlament, da fragte die Abgeordnete Maxine Waters den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, was er tun würde, wenn Trump anriefe und ihn feuern würde. Würde er dann gehen?
Mr. Chairman, if you got a call from the president today or tomorrow and he said, I'm firing you, pack up, it's time to go, what would you do?
Well, of course I would not do that.
I can't hear you.
My answer would be no.
Meine Antwort wäre nein, sagt Jerome Powell dann doch noch klar und deutlich und betont damit die Unabhängigkeit der US-Notenbank, der Geld- und Zinspolitik von der Regierung. Allerdings sagte Powell auch, dass der internationale Handelskonflikt und die schwache Weltwirtschaft auf dem Konjunkturausblick lasten würden. Für die Märkte bedeutet das, voraussichtlich wird die Federal Reserve Ende dieses Monats den Leitzins in den USA senken. Die wichtigsten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarkts, Dow Jones Index, S&P 500, Nasdaq, sind daraufhin auf neue Rekorde gestiegen. Der deutsche DAX hat sich immerhin vom deutlichen Minus zu einem weniger deutlichen Minus nach oben geschwungen auf zuletzt 12.373 Punkte. Richtig Grund für gute Laune gibt es ja nicht. Denn wenn die Konjunktur eine Geldspritze braucht, dann deswegen, weil die Realwirtschaft relativ schwach ist.
Aus Frankfurt der Bericht von Konrad Busen. Sie war 14 Jahre alt, hilflos und dem Täter allein ausgeliefert. Der gewaltsame Tod der Mainzer Schülerin Susanna erregte vor mehr als einem Jahr bundesweit Aufsehen. Heute wurde das Urteil gegen ihren Mörder gesprochen, einen aus dem Irak geflohenen jungen Mann. Lebenslang muss er ins Gefängnis. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit für ihn so gut wie ausgeschlossen. Andrea Bonhagen berichtet.
Die Mutter der 14-jährigen Susanna, Diana Feldmann, konnte vor laufenden Kameras nach dem Urteilsspruch nicht viel sagen.
Einerseits bin ich dankbar, dass das Urteil so ausgefallen ist, dass er keinem Mädchen, keinem Menschen mehr was du antun kann. Auf der anderen Seite bringt mir das meine Tochter auch nicht zurück.
Der Vorsitzende Richter am Wiesbadener Landgericht Jürgen Bonk hat in seiner Urteilsbegründung betont, Susanna sei bei der alleinerziehenden Mutter behütet aufgewachsen. Diana Feldmann habe sich, als Susanna die Schule in Mainz schwänzte, um mit einer Clique in Wiesbaden abzuhängen, sofort gekümmert. Auch wenn die Mutter sich Vorwürfe mache, Schuld an dem Tod sei allein Alibi, betonte der Richter. Der Angeklagte habe eine manipulative Persönlichkeit. Es gehe ihm stets um die Befriedigung der eigenen Lust. Sexuell habe er ein besonderes Interesse an Jungfrauen. Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter fasst das psychiatrische Gutachten zusammen.
Es ist eine dissoziale Persönlichkeit mit schwersten psychopathischen Zügen, geprägt von vollkommener Empathielosigkeit, Egozentrik und Selbstbezogenheit. Ihm ist ein Menschenleben, ein Leben eines Mädchens nichts wert.
Ein im Prozess mitverhandelter schwerer Raub zeigt zusätzlich, wie gewaltbereit Ali B. ist. Dazu kommt, dass eine antisoziale und psychopathische Persönlichkeit als nicht therapierbar gilt. Trotzdem wurde nicht sofort auf eine Sicherungsverwahrung nach der Haft entschieden. Staatsanwältin Kolb-Schlotter erklärt dazu:
Das konnte man aus rechtlichen Gründen nicht machen, weil man aufgrund des jugendlichen Alters und der mangelnden Hafterfahrung des Angeklagten nicht sicher einen Hang bejahen konnte. Einen Hang zur Begehung schwerster Straftaten. Der Hang ist allerdings wahrscheinlich gegeben.
Aus Sicht der Verteidigung ist das Urteil sehr hart. Die Anwälte wollen Revision einlegen. Sie hatten auf das Alter von Ali B. verwiesen. Er war bei der Tat 21, nur knapp über dem Jugendstrafrecht. Er sei nie richtig sozialisiert worden und könne sich bessern. Er habe in der Tatnacht Alkohol getrunken und nicht gezielt gehandelt. Das sah der Richter anders und nannte Hinweise, die eine Planung der Tat deutlich machen. Ali B. bestreitet eine Vergewaltigung, der Richter schloss aber einvernehmlichen Sex aufgrund der Persönlichkeit von Susanna aus. Hätte ein Freund von ihm nicht die Tat bei der Polizei angezeigt, wäre Susannas Leichnam wohl nie gefunden worden. Nun wird Ali B. viele Jahre in Haft sitzen. Laut Staatsanwältin könnte er nach frühestens 13 Jahren in den Irak abgeschoben werden.
Aber ich gehe davon aus, dass er wesentlich länger hier in Deutschland in der JVA Zeit verbringen wird.
Zurzeit läuft noch ein weiterer Prozess gegen Ali B. unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihm wird vorgeworfen, noch vor Susanna eine 11-Jährige aus Wiesbaden mehrmals vergewaltigt zu haben. Die Strafe aus dem Prozess wird noch zur Haftstrafe hinzukommen.
Andrea Bonhagen berichtete. Wegen zu hoher Stickoxidwerte müssen ältere Diesel in einigen Städten inzwischen draußen bleiben, um die Luft zu verbessern. Kritiker stellen aber die Positionen der Messstationen in Frage. 70 von ihnen hat sich der TÜV für ein Gutachten jetzt genauer angesehen und bei fast allen werde die EU-Vorschrift eingehalten, heißt es. Matthias von Lieben.
Gar von grünem Messwahnsinn hatten die Kritiker gesprochen. Das Gutachten vom TÜV Rheinland, das im Auftrag von Umweltministerin Svenja Schulze angefertigt und am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde, setzt dieser Kritik nun Fakten entgegen. Man könne, so Peter Wilbrink, der Bereichsleiter Energie und Umwelt bei TÜV Rheinland, festhalten,
dass die Stationen, so wie sie in den Straßen heute stehen, richtig positioniert sind und die gemessenen Jahresmittelwerte die reale Situation in den Straßen auch widerspiegeln.
70 Messstellen in verkehrsreichen Gebieten hat Wilbrink mit seinen Kollegen und Kolleginnen insgesamt untersucht. Darunter alle, an denen 2017 oder 2018 der zulässige Jahresmittelwert der EU für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid, kurz NO2, von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. Das Ergebnis: 66 der 70 überprüften Messstellen entsprechen den EU-Kriterien. Drei weitere liefern nach Einschätzung des TÜV Rheinlands repräsentative Ergebnisse, obwohl die Standorte leicht von den EU-Vorschriften abweichen. Bei einer Station im Berliner Bezirk Neukölln wird es noch weitere Untersuchungen geben. Eine Eignung ist aber auch hier nicht ausgeschlossen. Überprüft wurde zum Beispiel, ob die EU-Vorgaben zur sogenannten kleinräumigen Ortsbestimmung eingehalten werden. Sprich zum Beispiel, ob die nächste vielbefahrene Kreuzung mindestens 25 Meter von der Messstation entfernt ist. Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel. Denn Dieselautos sind in Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hatte die Positionierung der Messstationen in Frage gestellt. Umweltministerin Svenja Schulze hatte sie stets verteidigt. Durch die neuen Ergebnisse sieht sie sich bestätigt.
All diese Befunde bestätigen meine Haltung. Sie entlarven die Nebelkerzen, die Ablenkungsmanöver als das, was sie wirklich waren. Eine unnötige Verunsicherung der Menschen. Und darüber ärgere ich mich wirklich, denn statt mit Messstellendebatten Zeit zu verplempern, hätte man schon viel früher für ein Sofortprogramm zur sauberen Luft und für technische Nachrüstungen für Diesel-PKWs sorgen müssen.
Vor rund zwei Wochen hatte bereits ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Position der Umweltministerin gestützt. Der EuGH hatte unter anderem entschieden, dass Messstellen in den Bereichen aufzustellen sind, in denen die Konzentration der Luftschadstoffe am höchsten ist. Und klargemacht, schon die Überschreitung der Grenzwerte an einzelnen Messstellen gilt als Verstoß gegen EU-Regeln. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die bisherigen Dieselfahrverbote vor Gericht erzwungen. Im vergangenen Jahr wurden im Jahresmittel immer noch Grenzwertüberschreitungen in 57 deutschen Städten Städten gemessen. Weitere Verfahren laufen daher etwa in Aachen, Köln oder Bonn. Auch Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sieht sich durch das neue TÜV-Gutachten bestätigt, sagte in einer Stellungnahme allerdings auch, ohne weitere Dieselfahrverbote in über 30 bis 40 Orten könne es nicht gelingen, die EU-Grenzwerte einzuhalten. Zugleich kritisierte er, dass in der Untersuchung ignoriert werde, dass Messstationen auch an Orten mit zu niedriger Belastung stehen könnten. Die Gesundheit der Menschen werde weiter gefährdet, sagte Ingrid Remmers, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Und weiter, die Trippelschritte des Verkehrsministers bei der Luftreinhaltung reichen bei weitem nicht aus.
Aus Berlin Matthias von Lieben. Als der VW-Käfer millionenfach in der Nachkriegszeit vom Band lief, da sprach niemand über CO2-Ausstoß oder Stickoxidwerte. Stattdessen dominierte das Gefühl von Glück und Freiheit. Denn wer den Volkswagen damals fuhr, hatte es zu was gebracht, zu Wohlstand im Wirtschaftswunder Deutschland. Fast 22 Millionen Mal wurde er weltweit verkauft, bevor ihn sein Enkel beerbte, der New Beetle. Also der neue Käfer, schicker, stärker, schneller, aber längst nicht so erfolgreich wie sein Vorfahre. Heute ist nun der letzte Beetle vom Band gelaufen, der letzte Käfer überhaupt. Das Ende einer Autoära. Silke Hane mit ihrem Nachruf.
Nur wenige Autos haben über die Jahre so viel Symbolik auf sich vereint wie der Käfer. Erster offizieller Name, Typ 1. Wirklich produziert wurde der erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Pläne aber gehen zurück auf das Jahr 1934. Hitler strebte ein Auto für die Massen an, einen Volkswagen. Der Ingenieur Ferdinand Porsche entwarf bereitwillig.
Dr. Porsche konstruierte eine Limousine, einen offenen Wagen und eine Cabrio-Limousine, die bei 6 bis 7 Liter Brennstoffverbrauch und 100 Kilometer Autobahngeschwindigkeit nur 990 Mark kosten werden.
Verbreitet 1938 die Nazi-Propaganda zur Eröffnung des Autowerks in der gerade erst gegründeten Stadt des KDF-Wagens nahe Fallersleben, später Wolfsburg. KDF, Kraft durch Freude, das blieb während der Kriegsjahre für die Massen ein Wunsch. Am Mittellandkanal wurden Rüstungsgüter gebaut unter Einsatz von Zwangsarbeitern. Im April 1945 besetzten US-Truppen das Werk, übergaben es bald an die Briten, die dort die Produktion von Autos wieder an den Start brachten.
Im früheren Volkswagenwerk zu Fallersleben werden wieder Wagen am laufenden Band hergestellt. Die Wagen werden durch die Militärbehörden zunächst an Dienststellen der Besatzungsmacht und lebenswichtige deutsche Betriebe verteilt.
1949 wurde das Werk schließlich an die Bundesrepublik übergeben. Das Wirtschaftswunder steckte in den Startlöchern. Jetzt wurden auch Autos für Privatleute gebaut. Schon 1955 rollte der einmillionste VW-Käfer vom Band. Heinrich Nordhoff, Generaldirektor der damaligen GmbH, brachte auf den Punkt, was der Erfolg für das gesamte Land damals bedeutete.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste, dieser millionste Volkswagen ist wirklich ein großes Symbol für all das, was in den letzten Jahren geschehen ist in unserem Deutschland. Ein Symbol dafür, was eine geniale Konstruktion, Organisationskunst, Fleiß, Tüchtigkeit und Betriebsgemeinschaft zu leisten vermögen.
Der Käfer war da schon längst ein Exportschlager und damit Quelle für wertvolle Devisen. Anfang 1978 endet dieser Teil der Geschichte. Die Produktion in Deutschland wird eingestellt, denn die ganz fetten Jahre sind vorbei und VW versucht inzwischen mit dem Golf sein Glück.
Großer Bahnhof für ein kleines Auto. Der letzte Käfer mit der Fahrgestellnummer 118 2034 030 in der Farbe Dakota Beige verlässt die Montagestraße 4 des VW-Werks in Emden.
Ab jetzt läuft der Käfer nur noch in Mexiko vom Band. Dort, wie in den benachbarten USA, ist er ein Riesenerfolg, eng verbunden mit amerikanischer Flower Power, Love, Peace and Rock'n'Roll. Auf ähnliche Masche vermarktet VW etliche Jahre später auch den New Beetle, den überholten Nachfolger des Käfers. Get in, get happy, steig ein und werde glücklich.
I hate Mondays.
Yeah, they're the worst.
No worries, man. Everything will be all right.
Yeah, man.
Traveling along.
Von diesem New Beetle wurde bis jetzt im mexikanischen Puebla noch eine letzte Sonderserie gebaut. Wagen Nummer 5961 rollt heute vom Band. Das war's dann endgültig für den Käfer, den die Mexikaner übrigens nach einem anderen Tier, Burrito, benannt haben. Eselchen.
Silke Hane über den letzten seiner Art. Und Dietmar Reiche ist zu mir ins Studio gekommen und er hat die Presseschau mitgebracht.
Der Bund will die Förderung strukturschwacher Regionen umstellen. Fördermittel sollen künftig nicht mehr vorrangig in den Osten fließen. Dazu schreibt die Südwestpresse aus Ulm. Was die Bundesregierung unternimmt, ist ein Kraftakt auf Jahre hinaus, in denen Widerstände zu überwinden und Verteilungskämpfe zu erwarten sind. Wenn der Staat allerdings versagt, wird er weiter an Vertrauen verlieren und die Ränder an Radikalität gewinnen. Das Straubinger Tagblatt erinnert, seit Jahren verbessert sich die Kassenlage in den Städten und Gemeinden auch, weil der Bund viel Geld in die Fläche pumpt. Vor diesem Hintergrund sind die Ideen der Kommission, gleichwertige Lebensverhältnisse, nicht nur entbehrlich, sondern am Ende sogar vielleicht gefährlich. Denn die Geldgeschenke verzerren den Wettbewerb und stellen das Leistungsprinzip in unserem Land auf den Kopf. Die Zeitung Die Welt führt aus, die Instrumente sind kurios oder teuer oder beides. Vor allem aber gibt es etwas, das noch schlimmer ist, als keine gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse zu versprechen und dann nicht liefern zu können. Die westfälischen Nachrichten aus Münster sind sicher. Die Lücken werden der Bund und die Länder nicht durch Gießkannenpolitik schließen können, sondern mit innovativen Konzepten. Dabei ist es ein aktuelles Armutszeugnis, dass viele ländliche Regionen noch immer von einer Breitbandversorgung abgeschnitten sind, die auch nur annähernd internationalen Maßstäben entspricht. Der Kölner Stadtanzeiger sieht es so. Es geht längst nicht mehr um die Solidarität der Länder. Es geht darum, bundesweit die Kommunen zu stützen, die von allein nie mehr auf die Beine kommen. Das erfordert eine neue Sichtweise, einen Soli für die armen Häuser der Republik. Mit dem Richtungsstreit in der AfD befasst sich die Ludwigsburger Kreiszeitung. Man darf den AfD-Funktionären nicht auf den Leim gehen, die jetzt in einem Appell dem extremen Rechtsausleger Björn Höcke Spaltungstendenzen und Personenkult vorwerfen. Denn kritisch mit den völkischen und rechtsnationalen Positionen Höckes setzen sich die Unterzeichner in ihrem Papier nicht auseinander. Sie haben den Mann jahrelang gewähren lassen. Die Frankfurter Rundschau schreibt, die Warnungen von Gauland, Meuthen und Co. an den Höcke-Flügel haben mit gemäßigter Politik nichts zu tun. Im Kern unterscheidet sich deren Denken nicht grundlegend von der Ideologie des Führerdarstellers Björn Höcke. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt die Frankfurter Rundschau. Höckes Gedankengut entstammt so offensichtlich den Traditionen einer nationalistischen und rassistischen Erweckungsbewegung, dass eine Distanzierung im Sinne der vorgeblichen Ideale der AfD längst hätte durchgesetzt werden müssen.
Dietmar Reiche mit der Presseschau. Das war der Tag, das war auch unsere Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Dobowiszek. Ihnen eine angenehme Nacht.